Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Jetzt in der Pandemiezeit auch noch neue Lehrpläne an Grundschulen einzuführen, das ist Bildungsverbänden in Nordrhein-Westfalen eindeutig zu viel. Sie fordern Verschiebung und haben dazu eine Petition gestartet. Die ist hier gleich Thema und auch die Anerkennung von Berufsabschlüssen im Ausland wird uns heute beschäftigen. Am Mikrofon ist Kate Malaike. Heute vor genau einem Jahr ist eine Servicestelle in Bonn eröffnet worden, die Fachkräfte aus dem Ausland beraten soll bei der Anerkennung von beruflichen Abschlüssen und Leistungen auf dem Weg in den deutschen Jobmarkt. Heute wurde eine erste Bilanz dieser Arbeit gezogen und Kai Clement fasst das zusammen.
Das Arbeitsministerium spricht von einem anfangs zögerlichen Start. Das habe vor allem an dem Lockdown im März 2020 gelegen. Dann aber sei die Zahl der beratenden Fachkräfte bis Ende vergangenen Jahres auf knapp 1500 gestiegen. Die Liste führen demnach Ärztinnen und Ärzte mit 220 Interessenten an. Es folgt Krankenpflegepersonal mit nur noch 90 Personen. Arbeitsminister Heil, SPD, betont, Deutschland als Einwanderungsland profitiere von den gut ausgebildeten Fachkräften, die zum Wohlstand der Gesellschaft beitragen. Mit der Servicestelle soll das Ziel des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes unterstützt werden, qualifizierten Zuzug zu erleichtern. Bildungsministerin Karliczek, CDU, spricht von einem guten Start, trotz erschwerter Bedingungen durch die Pandemie. Die Servicestelle sei ein zentraler Ansprechpartner für Interessenten im Ausland, um den dringend benötigten Fachkräften den Weg nach Deutschland zu ebnen. Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP hat das Fachkräfteeinwanderungsgesetz dagegen erst gestern erneut massiv kritisiert und sich für einen deutlich stärkeren Zuzug qualifizierter Arbeitskräfte nach etwa kanadischem Vorbild ausgesprochen.
Campus und Karriere als Podcast. Alle Themen, alle Beiträge aus dem Bildungsmagazin. Im Netz unter deutschlandfunk.de/podcast. Abonnieren, herunterladen, nachhören. deutschlandfunk.de/podcast.
Kommende Woche, ab dem 22. Februar, werden sich in einigen Bundesländern weitere Schultüren öffnen. In NRW zum Beispiel startet wieder der Präsenzunterricht für Abschlussklassen und für die Grundschulen. Die allerdings sollen zu all dem noch neue Lehrpläne bekommen und entwickeln, was drei Bildungsverbänden jetzt deutlich zu viel ist in der aktuellen Pandemiesituation. Sie haben deshalb heute eine Petition gestartet, um die Lehrplanreformen zu verschieben. Mitinitiator dieser Petition ist der Grundschulverband in Nordrhein-Westfalen. Christiane Mika ist die Vorsitzende. Guten Tag, Frau Mika.
Guten Tag.
Lehrpläne anpacken in Zeiten wie diesen könnte ja auch schlau sein, weil man zum Beispiel auf Lernlücken reagieren kann. Warum ist das für Sie keine gute Idee?
Ja, die Lehrpläne, die zur Überarbeitung stehen, spiegeln einfach das wider, was sich in den letzten Jahren auch entwickelt hat, sowohl fachdidaktisch als auch pädagogisch. So ist die Auseinandersetzung mehr mit digitalen Lernformaten deutlich, finden wir sie wieder in den unterschiedlichen Lernbereichen. Wir haben ein weiteres Fach, das Fach Ethik, was dazukommt. Das sind alles Dinge, die wir sehr begrüßen. Schwierig ist einfach zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, so setzt euch jetzt damit auseinander, bildet Fachkonferenzen, entwickelt schulinterne Arbeitspläne auf Grundlage der neuen Richtlinien und Lehrpläne. Dafür ist im Moment einfach keine Zeit, weil wir die Corona-bedingten Auswirkungen erstmal gewissenhaft analysieren und auch angehen müssen. Wenn man das um ein Jahr verschieben würde, ist sicherlich eine andere Situation, sodass man dann intensiv in die Auseinandersetzung einsteigen könnte.
Kommen wir jetzt nochmal auf die Petition zurück. Ja. Sie sammeln jetzt ab heute 4 Wochen lang 29.000 Stimmen. Brauchen Sie für ein Quorum, also für die Behandlung dann im Landtag? 176 sind es bislang.
Ja, das ist doch schon mal ein
guter Anfang. Das ist schon mal was. Was stimmt Sie hoffnungsfroh, dass dieses Quorum sozusagen auch dazu führen wird, dass die Landesregierung sich ihre Schritte vielleicht nochmal überlegt?
Also ich glaube, wenn zwei so große Verbände und auch der Grundschulverband mit seinen vielen MitgliederInnen sich gemeinsam auf den Weg macht und da so eine einhellige Petition verfasst, glaube ich schon, dass wir ganz, ganz viele Menschen finden, die diese Petition unterstützt, weil das, was wir bisher in Rückmeldung bekommen haben, als die Aufforderung kam zur ersten Stellungnahmen zu den Lehrplänen, war deutlich, dass da sehr, sehr viel Unmut in den Kollegien ist.
Ich habe es gesagt, am kommenden Montag geht es dann wieder los mit dem Präsenzbetrieb. Sind die Schulen, besonders die Grundschulen, jetzt aus Ihrer Sicht aus Gesundheitsschutzaspekten her ausreichend gesichert für einen Präsenzunterricht?
Ja, also wir haben ja zum einen jetzt eine Woche Vorlauf gehabt, was sehr gut war. Das Ministerium sorgt dafür, dass die Lehrkräfte eben auch FFP2-Masken bekommen. Durch den Wechselunterricht ist uns möglich, die bereits gut erprobten Hygienekonzepte an den Schulen umzusetzen. Das heißt, die Kinder können mit mehr Abstand sitzen, wir können mit versetzten Zeiten arbeiten, sodass die Kinder auch nicht gleichzeitig in den Pausen sind. Es ist an der Zeit, dass die Kinder zurückkommen und ich habe große Hoffnung, dass es unter diesen Umständen auch gerade mit dem Wechselunterricht uns gelingt, sowohl zum Schutz der Beschäftigten als auch ja alle an der Schule Tätigen, da auf einen guten Weg zu kommen.
Welche Unterstützung brauchen Sie als Grundschulen jetzt, um wieder durchstarten zu können?
Ja, wir brauchen Zeit, das ist einfach ein ganz entscheidender Faktor. Auch ja, dass Leistungskontrollen entsprechend und Klassenarbeiten zurückgefahren werden, dass jetzt im Vordergrund steht, die Kinder sozial-emotional zurückzuholen, sich ein genaues Bild zu machen, gezielte Förderung anzusetzen. Sehr wünschenswert wäre einfach auch eine enge Kooperation mit den Universitäten, dass Lehramtsstudierende möglichst früh an die Schulen angebunden werden und dort unterstützen können. Wir brauchen den weiteren Ausbau natürlich auch der Einsatzmöglichkeiten digitaler Endgeräte, weil auch im Wechselunterricht ist ja immer ein Teil der Gruppe weiter in der Distanz. Wir haben über den Wechselunterricht jetzt an unserer Schule die Möglichkeit, auch digitale Endgeräte nochmal gezielt einzuführen, die wir inzwischen bekommen haben. Aber da ist ja landesweit sind sehr unterschiedliche Verhältnisse und da ist sicherlich nach wie vor ein großer Bedarf. Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Schulen mit konstantem, aber weiterem Personal rechnen können, weil unsere Erfahrung nach dem letzten Lockdown war auch, dass gerade die Arbeit mit kleinen Gruppen, zusätzliche Förderangebote ganz, ganz wichtig sind, gerade an Schulen, wo wir viele Kinder haben, die mehrsprachig aufwachsen, haben wir die Erfahrung gemacht, dass gerade die deutschen Sprachkenntnisse erst wieder reaktiviert werden müssen, dass die Kinder viele Gelegenheiten brauchen, um auch wieder ihren aktiven Wortschatz zu reaktivieren, um im intensiven Austausch mit anderen zu sein. All dafür braucht es Zeit, Raum und Personal.
Christiane Mika war das hier bei uns in Campus und Karriere vom Grundschulverband in Nordrhein-Westfalen. Der hat zusammen mit zwei anderen Verbänden eine Petition gestartet, um neue Lehrpläne zu verschieben, weil in der Pandemie erstmal andere Dinge Vorrang hätten. Grundschulen und neue Lehrpläne, das war gerade schon mal unser Thema, als es um die Verschiebungsforderungen in Nordrhein-Westfalen ging. Das alles erscheint aber vergleichsweise harmlos zu dem, was anderswo in der Welt mit Lehrplänen gemacht wird, wie zum Beispiel aktuell in Hongkong.
Campus und Karriere. International.
Weil die Regierung in Hongkong auch Schulen in der Vergangenheit immer wieder als Orte rebellischen Verhaltens betrachtet hat, soll nun das Thema nationale Sicherheit schon in die Lehrpläne der kleinsten an den Grundschulen eingebaut werden. Kontrolle wird verstärkt, aber spielerisch verpackt.
Das Video kommt harmlos daher. Eine Comicfigur, Herr Eule, erklärt Kindern, was es mit der nationalen Sicherheit auf sich hat. Die Armee, Schutz vor Pandemien, Abwehr von Hackerangriffen und die Straftatbestände des nationalen Sicherheitsgesetzes.
Secession. Abspaltung, Subversion, Terrorismus und Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften. Diese Begriffe sollen jetzt schon sechsjährige Grundschüler lernen. Das nationale Sicherheitsgesetz soll in allen Klassenstufen und Fächern, selbst in Biologie, Teil des Unterrichts werden. Mit diesen neuen Vorgaben will die Hongkonger Regierung den Schülerinnen und Schülern der 7-Millionen-Metropole das umstrittene Gesetz einbläuen und den Patriotismus stärken. Denn seit den großen Demokratieprotesten von 2019 werfen die Peking-treuen Stadtoberen den Schulen vor, rebellisches Verhalten gefördert zu haben. Ip Kin Yun, Vizechef der Lehrergewerkschaft, weist das entschieden zurück. Sie versuchen, die Bildung und die Schulen zu Sündenböcken zu machen. Und sie versuchen jetzt, die Kontrolle über die Schulen zu verstärken, um die Vorstellungen der Regierung, der jüngeren Generation zu vermitteln. Der Gewerkschaftsmann fürchtet, dass die neuen Richtlinien Lehrern und Schülern zu wenig Raum lassen für Diskussionen im Unterricht und für unbequeme Fragen. Potenziell sei alles verdächtig, ein möglicher Verstoß gegen die Richtlinien oder gegen das vage formulierte Sicherheitsgesetz selbst. Man fängt dann an, sich selbst zu zensieren, bestimmte Themen zu vermeiden, sagt Ip. Dabei sollen Lehrer doch unabhängiges Denken bei den Schülern fördern und sie nicht mit bestimmten politischen Ansichten indoktrinieren. Aber die Spielräume an Hongkongs Schulen werden kleiner. Erst die umstrittene Reform des Politikunterrichts in den Oberschulen im Herbst, jetzt die Richtlinien, die allen Lehrkräften Grenzen setzen. Für Debatten gäbe es beim nationalen Sicherheitsgesetz keinen Spielraum, heißt es. Wir werden umfangreiche Lehrmaterialien zum nationalen Sicherheitsgesetz zur Verfügung stellen. Darauf können sich die Lehrer dann beziehen, sagt Bildungsminister Kevin Young. Doch die neuen Richtlinien gehen noch einen Schritt weiter. Nicht nur Lehrer und Schüler, auch die Schulen können jetzt wegen Verstößen gegen das Sicherheitsgesetz zur Verantwortung gezogen werden. Sie müssen deshalb kontroverse Bücher aus den Schulbüchereien entfernen und dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler auf dem Schulgelände keine Protestlieder singen, keine Slogans rufen oder wie 2019 Protestaktionen organisieren. Und wenn doch, in den neuen Richtlinien heißt es, die Schulleitung sollte dann die Polizei verständigen.
Nationale Sicherheit wird in Hongkong Teil der Lehrpläne für Grundschulkinder, Ruth Kirchner berichtete. Ja, und aus einem anderen Teil der Welt, aus Nigeria nämlich, erreichen uns heute wieder Nachrichten über Entführungen von Schulkindern und Lehrkräften. Dunja Sadaki.
Im westafrikanischen Nigeria sind hunderte Schulkinder von bewaffneten Angreifern entführt worden. Das haben nigerianische Behörden bekannt gegeben. Laut der französischen Nachrichtenagentur AFP ereignete sich der Angriff im Zentrum Nigerias am Dienstagabend in der Stadt Kagera im Bundesstaat Niger. Auch das Lehrpersonal soll sich in der Gewalt der Angreifer befinden. Einem Lehrer sowie einigen Schulkindern soll die Flucht gelungen sein. Laut Augenzeugenberichten sollen die Angreifer Militäruniformen getragen haben. Es wird vermutet, dass es sich um Mitglieder einer kriminellen Bande handelt. In Nigeria kommt es immer wieder zu Entführungen von Kindern. Bereits Mitte Dezember hatte die Terrormiliz Boko Haram im Nordwesten Nigerias mehrere hunderte Schulkinder entführt. Weltweit für Schlagzeilen hatte 2014 die Entführung von mehr als 270 Schulmädchen aus Chibok durch Boko Haram gesorgt. Viele von ihnen kamen frei, aber mehr als 100 der jungen Frauen gelten heute noch als vermisst.
Der Mittwochnachmittag im Deutschlandfunk. Hier ist Campus und Karriere. Dass in Deutschland dringend gute IT-Fachkräfte gebraucht werden, ist nun wirklich keine Neuigkeit. Neu ist dagegen der Weg, den man zum Beispiel in Heilbronn jetzt beschreiten will, um die Nachwuchskräfte möglichst innovativ auszubilden, Studium eben mal ganz anders zu gestalten. Im Sommer soll's losgehen und Katharina Thoms hat sich die Vorbereitungen angeschaut.
Also ich erkläre ein bisschen halt.
Dutzende Rechnerreihen am Rand der Fabrikhalle. In der Mitte bunte Sitzsäcke, Stehtische. Oben drüber schweben noch alte Metallkräne an der Hallendecke.
Hier ist das Design sozusagen wirklich unser Programm. Das ist hier eine Sache, die wir aufbauen.
Thomas Bornheim ist Leiter der neuen Programmierschule 42. Noch ist sie leer. wegen Corona. Aber sie soll Lebensmittelpunkt werden für rund 700 Studierende.
Ja, im Moment muss ich sagen, meine Dusche, ich bin jetzt der Einzige, der zurück.
Die Studierenden sollen sich wohlfühlen, wenn sie sich selbst ausbilden. Das ist das Prinzip dieser Schule. Menschen bringen sich in Gruppen selber bei, wie man programmiert.
Es ist extrem darauf angelegt, dass Menschen Lust haben, vor schwierigen Aufgaben zu sitzen und sich zu überlegen, wie löse ich das denn jetzt?
Das geht schon in der Bewerbungsphase los. Ein vierwöchiges Bootcamp, die Piscine, also Schwimmbad auf Französisch.
Also man wird wirklich in das kalte Wasser geschmissen.
Stina Lützenkirchen. Sie ist 23 und nach dem Abi von Karlsruhe nach Paris gegangen, an die 42 Schule dort. Bei ihrer Bewerbung hatte sie keine Ahnung vom Programmieren. Wie viele hier?
Auch in Mathe bin ich jetzt nicht ein Genie. Also tatsächlich eher so die Interesse an den Computern selbst, die mich dann dahin gebracht hat.
Die 4 Wochen Bewerbung in der Programmierschule waren auch eine Art Testlauf für sie. Ob sie mit der Art zu lernen klarkommt? Die Schule stellt nur die Ausstattung und immer wieder neue Aufgaben. Das fängt ganz spielerisch an, sagt Thomas Bornheim mit Sudoku.
Eine Aufgabe ist es dann zum Beispiel, ein Sudoku-Lösealgorithmus zu entwickeln und dann anzufangen und zu überlegen, ja, wie baue ich denn jetzt so einen Lösealgorithmus auf? Wie gehe ich da jetzt strukturiert vor?
Das geht durch Nachdenken, aber eben auch, wenn man sich gegenseitig hilft und austauscht, sagt Stina Lützenkirchen.
Man lernt wirklich das meiste von den anderen. Man hilft sich gegenseitig. Natürlich kann man auch viele Informationen im Internet finden. Das ist dann die andere Quelle im Prinzip, die man verwendet, um Lösungen zu finden.
Wenn man dann verstanden hat, wie man sowas in einer einfachen Programmiersprache schreibt, kontrollieren andere das Ergebnis und lernen so voneinander.
Die kommen dann eben zu dir an den Sitzplatz und schauen sich dann den Code an. Und dann gibt es ein Formular und da geht man dann Punkt nach Punkt durch und schaut, ob alles gut gemacht wurde.
Und schon wartet die nächste, schwierigere Aufgabe. Thomas Bornheim.
Wenn man daran Spaß hat, sich zu überlegen, was für Regeln wende ich da eigentlich an, wenn ich so ein Sudoku-Puzzle löse, dann ist es, glaube ich, genau das Richtige hier.
Es läuft wie im Computerspiel. Level für Level weiter. 1 bis 1,5 Jahre Grundstudium, dann kommt das Praktikum. Lützenkirchen hat in einem französischen Energieunternehmen einen Chatbot programmiert. Jetzt spezialisiert sie sich. Wahrscheinlich für maschinelles Lernen. Abi braucht man übrigens nicht unbedingt für die Programmierschule 42, aber Englisch sollte man gut können. Die internationale Schule ist offen für alle ab 18. Das Ziel? Gleich viele Frauen wie Männer sollen dabei sein, sagt Thomas Bornheim. In Heilbronn sind bisher nur 1/3 Frauen in der Auswahlrunde. Und das Studium kostet nichts, das gehört zum Konzept. Dafür wird die Schule immer von privaten Geldgebern finanziert. In Heilbronn durch eine Stiftung.
Das ist richtig. Also die Dieter-Schwarz-Stiftung unterstützt uns bei den operativen Kosten.
Gegründet vom Chef des Supermarkt-Imperiums Lidl und Kaufland, Dieter Schwarz aus Heilbronn. Gebäude, Ausstattung und die 6 Angestellten werden durch die Stiftung bezahlt. Über Summen wird nicht gesprochen. Das ist bei allen Projekten der Dieter-Schwarz-Stiftung so. In einer Mitteilung heißt es, die 42 Schule fördere man, um dem Mangel an IT-Fachkräften in der Region entgegenzuwirken. In der leeren Fabrikhalle kann Thomas Bornheim es kaum erwarten, dass es endlich richtig losgeht mit den Studierenden.
Ja, hier eben in diesem ganzen Bereich haben wir unser Eventspace.
Auf einer offenen Fläche in der Fabrikhalle sollen dann Hackathons stattfinden oder die Firmen zum Kennenlernen vorbeikommen. Das Interesse sei schon sehr groß, sagt Schulleiter Bornheim. Und die Erfahrung der 42 Schulen weltweit zeigen, bisher haben alle einen Job bekommen, ob als Spieleentwicklerin oder in der Cybersicherheit. Viele kriegen schon Angebote, bevor sie überhaupt zu Ende studiert haben.
Wenn Corona es zulässt, soll man also ab diesem Sommer in Heilbronn Programmieren ganz anders studieren können, in der IT-Programmierschule 42. Ja, und ganz anders studieren, dieser Wunsch ist derzeit wohl weit verbreitet, aber was will man eben machen? Man muss sich arrangieren mit der Situation, auch als Erstsemester weit weg von zu Hause. Johannes Kulms hat in Kiel eine Studentin aus Bayern gesprochen, die ihr erstes Semester eigentlich fast nur digital verbracht hat.
Und insofern machen wir erstmal so ein bisschen Allgemeinbildung in der Vorlesung. Chic, die meisten von Ihnen werden Chic überhaupt nicht kennen. Das ist eine Band von Nile Rodgers aus den 70er Jahren, 80er Jahren, das war Disco. So, klack.
Es ist Abendbrotzeit und Elena Rehle sitzt im Zimmer eines Kieler Studentenwohnheims. Auf dem Bildschirm ihres Laptops flimmert die letzte Vorlesung der Einführung in die Politikwissenschaft ihres ersten Semesters. Professor Willem Knelangen versucht mit Beispielen aus der Musikwelt den Studierenden näher zu bringen, wie in der kommenden Woche die Zuordnung von falschen und richtigen Antworten in der Online-Klausur funktionieren soll.
Jetzt werden Sie vielleicht sagen, Moment, Jacques Brel ist gar nicht zugeordnet und deutschsprachiger Schlager hat ja auch keine Nennung gefunden.
Also er ist eindeutig witziger als andere Professoren und auch so entspannter unterwegs, aber manche Witze sind auch schon, ja, nicht ganz, aber geht eigentlich.
Elena ist 18 Jahre alt und stammt aus Bayern. Von ihrem Heimatort Landsberg am Lech aus gesehen, gibt es wohl kaum eine Uni in Deutschland, die weiter entfernt liegt als die Hochschule in Kiel. Doch Elena ging es nicht um Distanz zu ihrem Elternhaus, sondern um ein Studium, das sie interessiert. Beim Bachelorstudiengang Sozioökonomik wurde sie neugierig.
Also ich muss sagen, einfach diese Kombination von Volkswirtschaft, der Teil an der Wirtschaft, der mir immer mehr Spaß gemacht hat, und dann den Sozialwissenschaften und der Politikwissenschaft, finde ich, bietet einfach eine super Möglichkeit, ja, was recht Allgemeines zu studieren, wenn man sich noch nicht ganz sicher ist, aber man so ungefähr die Richtung weiß.
Also, alles Gute bis dahin und wir beenden jetzt diese Veranstaltung. Tschüss.
Das war's. Das war die Einführung in die Politikwissenschaft erstes Semester.
Ja, Corona-technisch unterwegs in der Uni, würde ich sagen. Ja, doch sehr anders, als man sich das eigentlich vorstellt.
Und alles in allem extrem anstrengend. Dieses stundenlange Ausharren vor dem Rechner in dem Zimmer, in dem du aufwachst, schlafen gehst, deine Wäsche aufhängst, eigentlich dein gesamtes Privatleben derzeit stattfindet. Und alles immer allein. Durch die Isolation habe sie in den letzten Monaten immer wieder Heimweh verspürt, sagt Elena. Helfen würden ihr dann die Telefonate mit ihrer Familie und ihren Freunden.
Also ich würde sagen, diese Erfahrung sieht man eigentlich bei allen, die, mit denen ich Kontakt habe, die jetzt angefangen haben zu studieren. Selbst die, die noch zu Hause bei ihren Eltern geblieben sind, haben kaum Kontakt zu erstmal anderen Menschen oder sogar mit Studierenden, Kommilitonen. Also eigentlich ganz ähnliche Erfahrungen, ja.
Elena hat jetzt Hunger und macht sich auf den Weg in die Küche des Studentenwohnheims. Ein wertvoller Treffpunkt in Corona-Zeiten.
Ja, also hier findet eigentlich also die ganzen Unterhaltung mit den Nachbarn statt, wenn man sich da mal beim Kochen trifft oder beim Abspülen.
Eigentlich hatte die 18-Jährige nach dem Abi über ein freiwilliges soziales Jahr nachgedacht. Ein mehrmonatiger Aufenthalt an einer Schule in Kolumbien als Deutsch- und Englischlehrerin war bereits fest eingeplant. Doch die Pandemie machte diese Pläne zunichte. Und so sitzt Elena jetzt, mehr als 800 Kilometer entfernt von ihrer bayerischen Heimat im kalten norddeutschen Winter, die meiste Zeit allein vor ihrem Bildschirm. Sie hofft auf bessere Zeiten.
Also ich möchte auf jeden Fall mal Kiel mit weniger Corona-Einschränkungen erleben. Deswegen werde ich noch einige Jahre wahrscheinlich hier bleiben müssen. Aber ich muss sagen, Kiel als Stadt gefällt mir von den Menschen sehr gut. Dadurch, dass auch wahnsinnig viele Studenten hier leben. Und dass es ja auch eine recht offene und freundliche Stadt erstmal so ist, was man so mitbekommt.
Die Berge sind zwar weit weg von Kiel. Aber Elena hat das Meer nur ein paar Kilometer von ihrer Studentenbude entfernt. Die Spaziergänge dorthin könnten auch in den nächsten Monaten zu einem wichtigen emotionalen Rettungsring werden. Denn die Christian-Albrechts-Universität hat bereits angekündigt, dass auch das Sommersemester digital stattfinden soll.
Damit geht Campus und Karriere für heute zu Ende. Am Mikrofon war Kate Malaike. Und nach den Nachrichten übernehmen die Kollegen dann zu Corso und den Themen aus Kunst und Pop. Einen schönen Nachmittag noch hier bei uns.